Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Vielleicht macht sie diese Corona-Zeit gerade ja auch manchmal so unglaublich müde wie mich. Aber ansonsten kann man nicht unbedingt sagen, dass es ein schläfriges Jahresende ist. Auf den letzten Metern passiert gerade schon noch einiges. Zum Beispiel das Brexit-Abkommen auf den letzten Metern, berichten wir später auch noch. Und darum soll es jetzt gehen: ein Investitionsabkommen zwischen China und der EU. Da liest man dann solche Beschreibungen wie bahnbrechend, äußerst wichtig, aber auch umstritten. Was genau drinsteckt, das kann uns Paul Vorreiter erklären, Korrespondent für Deutschlandfunk Kultur in Brüssel. Herr Vorreiter, es gibt drei Bestandteile. Zum einen den Zugang zum jeweils anderen Markt. Wie genau wird das geregelt?
Ja, das ist, kann man so sagen, der Knackpunkt des Investitionsabkommens. Wir haben ja eine Schieflage, die wir jetzt in den letzten Jahren oder schon seit immer beobachten, dass der chinesische Markt für europäische Investoren, da teilweise ganze Sektoren komplett für europäische Investoren verschlossen sind, andersherum die Chinesen in Europa investieren können. Und diese Schieflage, die soll eben jetzt damit beseitigt werden. Das heißt zum Beispiel, dass der Finanzsektor, der fast komplett zu ist für europäische Investoren, dass der jetzt in Zukunft geöffnet werden soll, beziehungsweise nicht mehr so pauschal geschlossen gehalten werden kann. Auch sollen europäische Investoren rein können in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Fahrzeuge mit alternativen Betrieben, Telekommunikation, Cloud-Dienste, Forschung, also auch alles Bereiche, die eigentlich auch aus europäischer Sicht durchaus auch lukrativ sein könnten, weil es sich um Zukunftsinvestitionen handelt.
Mhm. Und auf allen Bereichen soll der Wettbewerb idealerweise fair sein. Wie will man den fair halten?
Ja, das ist sicherlich der Bereich, bei dem einem so die meisten Fragezeichen entgegenschlagen. China subventioniert ja massiv seine Staatsfirmen und da soll es sich jetzt dazu verpflichtet haben, mehr Transparenz zu schaffen, also offengelegt werden soll, eben wenn es diese Subventionen gibt. Auch sollen europäische Firmen nicht mehr gezwungen werden können, was jetzt bisher auch oft der Fall war, dass sie sogenannte Joint Ventures eingehen müssen, sich also einen chinesischen Partner suchen müssen, wenn sie auf den chinesischen Markt gehen und sich dementsprechend natürlich nicht frei dann auf diesem Markt bewegen. Die große Frage bei diesen zwei Aspekten wird aber sein, wie das dann in der Praxis genau aussehen wird. Also wie können sich europäische Unternehmen dann trotzdem dagegen wehren, wenn sie den Eindruck haben, dass die Regeln nicht fair sind? Da sind zwar zwei Mechanismen zur Streitschlichtung in diesem Abkommen. Man muss ja sagen, es ist ja erst eine Grundsatzeinigung auf ein Abkommen. Das Abkommen selbst steht noch nicht. Die sind da drin anvisiert. Allerdings hören wir da auch schon sehr kritische Stimmen, zum Beispiel auch aus dem Europaparlament, die sagen, naja, auch diese Streitschlichtungsmechanismen, so wie wir sie lesen, das entspricht nicht dem, wie wir das mit Kanada zum Beispiel geschlossen haben oder anderen Ländern. Also da wird wohl noch viel Verhandlungsmasse drin sein.
Und Kritik auf jeden Fall ist auch zu hören bei dem dritten großen Punkt, nämlich dem Thema Nachhaltigkeit. Was will man da und was wird da kritisiert?
Ja, das sind zwei Punkte. Das sind zum einen die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen, die aufgegriffen werden und die China da verspricht umzusetzen. Aber ein viel wichtigerer Punkt, das ist der Umgang mit den Uiguren in China, also der muslimischen Minderheit, wo man ja über Kreuz liegt, schon seit Jahren mit Brüssel, weil eben diese muslimische Minderheit, weil da Hunderttausende in Umerziehungslagern zur Arbeit gezwungen werden. Wie kann man damit umgehen? Man hat sich jetzt auf einen Passus geeinigt, der ja aus Richtung der EU-Kommission sehr positiv bewertet wird als ein sehr starkes politisches Signal. Und zwar heißt es da, dass China dauerhafte und nachhaltige Anstrengungen unternehmen möchte, um zwei Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation gegen Zwangsarbeit umzusetzen. Naja, da gibt es jetzt zwei Lesarten. Einerseits, dass es erstmals ein deutliches Commitment der Chinesen sei. Andererseits, dass sich dahinter eigentlich nur heiße Luft verstecken könnte, weil ja bislang eigentlich auch die chinesische Seite da keine Anstalten gezeigt hat, sich grundsätzlich erstmal zu diesen Umerziehungslagern zu bekennen und das alles relativ kalt an sich abperlen ließ.
Paul Vorreiter hat uns erklärt, was geplant ist im Abkommen zwischen China und der EU, wenn das denn alles so kommt. Viel noch zu verhandeln, wie er gesagt hat. Kritik gibt es auch daran, wie gehört, ob es das richtige Abkommen zur richtigen Zeit ist. Dazu die Meinung von Steffen Wurzel in Peking.
Als die Volksrepublik China im Jahr 2001 Mitglied der Welthandelsorganisation WTO wurde, gab die Staatsführung ein Versprechen ab. Sie werde so bald wie möglich dem sogenannten GPA-Abkommen beitreten. Dieses internationale Abkommen regelt für Unternehmen den Zugang zu öffentlichen Aufträgen. So bald wie möglich, das klang damals klasse, weil verbindlich. 20 Jahre später ist China immer noch nicht Mitglied des GPA-Regelwerks. Das ist nur ein Beispiel. Chinas Staats- und Parteiführung hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Zusagen nicht eingehalten, Versprechen gebrochen und internationale Verträge verletzt. Wie folgenreich das ist, zeigte sich dieses Jahr besonders drastisch in Hongkong. In den 80er Jahren regelte Großbritannien mit der kommunistischen Führung in Beijing die Übergabe der früheren Kolonie an China in einem völkerrechtlich bindenden Vertrag. Hongkong wurde darin Autonomie zugesichert bis ins Jahr 2047. Inzwischen hat die chinesische Regierung das damals vereinbarte Prinzip Ein Land, zwei Systeme de facto beendet. Und um zum Thema Wirtschaft zurückzukommen, obwohl China im November einen Freihandelspakt mit Australien unterschrieben hat, hat die Führung in Beijing zuletzt einen Handelskrieg gegen australische Unternehmen angezettelt, weil die Regierung in Canberra eine unabhängige Kommission zum Ursprung der Covid-19-Krise fordert. Auch das zeigt, Chinas Führung schert sich nicht um internationale Verträge, wenn die Politik eines anderen Staates ihren eigenen Interessen widerspricht. Deswegen ist das Abkommen zum jetzigen Zeitpunkt ein Fehler. Dass ausgerechnet Deutschland das Abkommen so vehement vorangetrieben hat, gegen den Willen der künftigen US-Regierung und auch gegen große Zweifel aus Frankreich, Polen und dem EU-Parlament, zeigt, wie wenig Rücksicht die Bundesregierung mit ihrer China-freundlichen Politik nimmt.
Die Meinung von Steffen Wurzel.